sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Future Skills. Dieses Schlagwort fällt in der öffentlichen Debatte um die Ausrichtung des Bildungssystems immer wieder. Kinder und Jugendliche sollen sozusagen fit für die Zukunft gemacht werden. Nur was für Fähigkeiten muss man sich darunter vorstellen? Programmieren, Recherchekompetenzen, ein resilienter Umgang mit einer Welt voller Herausforderungen und vieler schlechter Nachrichten? Denkbar ist vieles. In der heutigen Folge unserer Podcast-Reihe Sitzen bleiben wollen wir es aber etwas genauer wissen. Und dazu habe ich mit Dr. Leonard Tetzlaff einen Kollegen eingeladen, der mit diesen Fragen schon an vielen Stellen in seiner Forscherkarriere in Berührung gekommen ist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im DIPF-Arbeitsbereich Technology-Based Assessment. Dort geht es vor allem darum, wie sich Fähigkeiten wie eben besagte Future Skills mit digitalen Hilfsmitteln gut messen und erfassen lassen. Außerdem bearbeitet er das Thema der Zukunftskompetenzen zusammen mit weiteren Forschenden unseres Instituts, auch im Rahmen der PISA-Studie. Und heute ist er Gast bei Sitzenbleiben. Mein Name ist Philipp Stürm und ich sage Hallo, Leonard.
Hallo, Philipp.
Ja, Future Skills. Darunter kann man sich ja, wie gesagt, ganz viel vorstellen. Was würdest du denn sagen, was man unbedingt dazu zählen sollte und warum?
Also, was ich persönlich auf jeden Fall somit als am wichtigsten halte, ist die kritische Auseinandersetzung mit Informationen, vor allem auch mit widersprüchlichen Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Es findet sich auch in den meisten Konzeptualisierungen von Future Skills in der ein oder anderen Form wieder. Und ansonsten, was man auch häufig findet und ich als wichtig erachte, ist die Selbstregulation, speziell das selbstregulierte Lernen, aber auch generell die Selbstregulation im Umgang mit Informationsflut und mit einer Flut an Möglichkeiten. Was man auch noch häufig findet und unter vielen verschiedenen Begriffen konziert, ist modellbasiertes Problemlösen oder auch generell das Runterbrechen von komplexen Problemen auf einzelne Teilschritte und dann das Modellieren oder auch Experimentieren, Ausprobieren, um diese einzelnen Teilschritte zu lösen. Das wäre jetzt einmal so ein Rundumschlag an wichtigen Sachen. Aber ich denke, wenn ich mich auf eins fokussieren müsste, dann wäre es das kritische Auseinandersetzen mit Informationen.
Kannst du mal so ein bisschen Beispiele geben, so aus dem Alltag, was ich mir darunter vorstellen muss? Selbstregulation, klar, das ist schon ein deutlicher Begriff, aber wie sich das zeigt oder auch eben die kritische Auseinandersetzung mit den multiplen Informationsquellen?
Ja, sehr gerne. Also gerade Selbstregulation im Kontext Lernen. Wenn ich jetzt mir persönlich etwas Neues aneignen möchte, etwas beibringen oder etwas lernen möchte, habe ich nahezu unendliche Möglichkeiten. Ich könnte mir Online-Videos anschauen, wo mir verschiedenste Personen auf unterschiedliche Arten das erklären. Ich könnte leicht Übungsaufgaben finden, die ich dazu bearbeiten könnte oder einfach das, was ich mir beibringen möchte, üben und auf die Art lernen. Ich könnte einen Chatbot bitten, es mir auf verschiedene Arten zu erklären und damit auf eine konversationsbasierte Art das Lernen und das Regulieren, welche dieser Möglichkeiten ich nutze oder auch in welcher Reihenfolge bis zu welchem Punkt ich das nutze, ist nicht einfach und ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil, selbstgesteuerte Lernprozesse durchzuführen.
Ist es dann auch sowas wie, dass ich mich nicht ablenken lasse, weil ich kenne es auch sogar von meinen Kindern auch so, wenn die am Computer sitzen und was da machen, sagen wir mal, die lernen mit einem Programm, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man schnell mal nebenbei ein Game aufmacht oder über Social Media irgendwas tut.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch zu dem Komplex des selbstregulierten Lernens zählen. Gerade wenn man jetzt das Beispiel macht, ich möchte mir auf YouTube ein Erklärvideo anschauen und dann sehe ich direkt die Empfehlungen rechts, was für Videos ich mir als nächstes anschauen könnte, sind sicherlich nicht nur weitere Lernvideos dabei. Und da dauerhaft sozusagen am Ball zu bleiben, aber eventuell auch zu erkennen, wann jetzt gerade die Lernkapazität für erstmal ausgeschöpft ist, wann es vielleicht sinnvoll ist, eine Pause zu machen, sozusagen sich gezielt abzulenken selber, um danach wieder motiviert in den Lernprozess starten zu können. All das, würde ich sagen, sind Aspekte des selbstregulierten Lernens.
Und du hast ja jetzt drei, sagen wir mal, Aspekte genannt, die als Oberbegriffe recht wichtig sind für Future Skills. Besteht denn da auch Einigkeit drüber, was das, also was Future Skills genau ist? Oder gibt es da auch ganz andere Modelle? Wie ist das so?
Ja, tatsächlich gibt es sehr viel. Ich habe einmal ein ganz grobes Literaturreview gemacht und ich habe ungefähr knapp 100 Modelle allein zwischen 2010 und 2021 gefunden. Und da gibt es sehr viele Überschneidungen. Das heißt, ich würde sagen, es herrscht schon eine gewisse Einigkeit. Nicht immer benutzen die auch dieselben Begriffe für diese Überschneidung, was so ein bisschen eine typische Krankheit der Psychologie ist, dass wir teilweise viele Worte für dasselbe Phänomen verwenden. Ich tue mich ein bisschen schwer, damit das als Modelle zu bezeichnen oder auch den Mehrwert davon zu sehen, da es in den meisten Fällen Auflistungen sind und nicht unbedingt komplexe Zusammenhänge, die durch diese Modelle erklärt werden, sondern es ist eher, das würden wir uns wünschen, dass Kinder mitkriegen für die Welt von morgen und dann eine Auflistung von Sachen, die als wichtig wahrgenommen werden. Was ich persönlich ganz gut finde, ist das Konzept der 21st Century Skills der OECD, was bewusst sehr grob gehalten wird. Und ich glaube, die listen dort auf einmal den reflektierten Nutzen von digitalen oder kulturellen Werkzeugen, das Agieren in heterogenen Menschengruppen und das autonome Handeln. Und das sind so drei Überbegriffe von 21st Century Skills, unter die man auch eigentlich alle der von mir oben genannten Aspekte unterordnen könnte.
Okay, also dann nehme ich jetzt mal eben mit, das ist übergreifend vor allem um Selbstregulation, den kritischen Umgang mit verschiedenen Informationsquellen und, ich sag mal, systematisches Problemlösen geht. Aber gibt es denn nicht auch bestimmte sozusagen traditionelle so Basiskompetenzen, die immer besonders wichtig für SchülerInnen waren und sind und damit eigentlich auch für die Zukunft relevant bleiben müssten? Also ich denke da zum Beispiel jetzt mal an Lesen, Mathematik und ähnliches.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, gerade Lesen und Mathematik sind zwei sehr gute Beispiele, wo es mir sehr schwer fällt, vorzustellen, dass die irgendwann an Relevanz verlieren würden. Tendenziell könnte man sagen, dass das Abstraktionslevel, auf welcher diese angewendet werden, etwas steigt. Das heißt, man könnte, so wie ein Taschenrechner eventuell den Fokus in der Mathematik verschiebt, wenn wir im Matheunterricht das erste Mal einen Taschenrechner benutzen dürfen, tritt plötzlich das Kopfrechnen, was vorher ein wichtiger Fokus war, etwas in den Hintergrund, und es geht eher um das Verständnis, welche Rechenoperationen wann, warum ausgeführt werden und nicht um das tatsächliche Ausführen. Und ich denke, in ähnlicher Weise können viele digitale Tools auch das Abstraktionslevel weiter verschieben oder auch in anderen Bereichen wie dem Lesen. Also die Kernkompetenz Lesen, Schriftsprache zu dekodieren, wird weiterhin wichtig bleiben. Aber es kommt eben das Abstraktionslevel dazu, verschiedene Texte miteinander in Bezug zu setzen, miteinander zu vergleichen, Quellenkritik zu üben. Das sind alles Sachen, die ich unter die Domäne Lesen fassen würde, aber eben mit einem deutlich höheren Abstraktionslevel als das Dekodieren einzelner Wörter oder Texte.
Das heißt, also je besser auch die Tools und die Möglichkeiten werden, desto wichtiger wird es eben ein höheres Abstraktionslevel in eben genau diesen Skills dann zu nutzen.
Und ich persönlich würde sagen, dass das Basislevel weiterhin relevant bleibt. Also man könnte argumentieren, seit wir Taschenrechner haben, ist Kopfrechnen komplett irrelevant. Meiner Meinung nach ist es aber trotzdem sehr hilfreich, auch einfach als grobes Überschlagen und Abschätzen der Plausibilität von Lösungen weiterhin dieses basale Level zu beherrschen. Oder man könnte auch ganz plakativ sagen, warum soll ich noch lesen lernen? Ich kann ja einfach ein digitales Tool verwenden, was mir jegliche Texte vorliest. Ich kann auch mit der Kamera von meinem Smartphone durch die Stadt laufen und mir alle Schilder, die auf dem Weg, ich muss nicht mehr selber lesen, ich kann es mir alles vorlesen lassen. Würde ich aber nicht mitgehen und würde sagen, dass diese Basiskompetenz, selber Wörter zu dekodieren, weiterhin wichtig bleibt, aber eben diese anderen Abstraktionslevel dazukommen.
Ja, das sind so Diskussionen, ich glaube, die werden noch mehr geführt werden, weil mir fällt dann zum Beispiel auch immer Rechtschreibung ein. Das ist ja auch was, Rechtschreibkorrektur mittlerweile hilft ja Kindern und Jugendlichen im Zweifelsfall auch, ihre Nachrichten richtig zu schreiben. Und man merkt es ja auch, also so auch so im Texten miteinander, da wird da kaum noch Interpunktion eingesetzt, also da verändert sich auch offensichtlich was. Bin ich mal gespannt, inwieweit das dann eben relevant bleibt und bleiben sollte. Aber sag ich mal, über diese neuen und alten Kompetenzen, die wir jetzt genannt haben, hinaus, Ich finde ja, also wenn ich drüber nachdenke, Future Skills, würde ich immer sagen, dass man sich dann auch irgendwie in so bestimmten Themengebieten auskennen sollte. Dass man auch in denen über Wissen und nicht nur über Fähigkeiten verfügen sollte. Also ganz aktuell würden mir da verschiedene einfallen. Nehmen wir mal den Klimawandel, künstliche Intelligenz, neue Populismus in der Politik. Also da ist ja schon wichtig, dass man dazu auch Wissen hat zu diesen sehr aktuellen Themen. Ist das relevant, wenn man über Future Skills nachdenkt?
Ja, generell würde ich sagen, wenn man trennen möchte zwischen Skills und Fähigkeiten oder Wissen, dann wären das eher Aspekte des Wissens. Aber solche Dichotomisierungen brechen oft auseinander. Und in dem Fall würde ich sagen, gerade an den jetzt von dir genannten Beispielen, es ist wichtig, ein generelles, grobes Wissen über die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz zu haben, um einem dabei zu helfen, sich kritisch zum Beispiel mit Videomaterial, was man im Internet findet, auseinanderzusetzen. Wenn man gar nicht weiß, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, täuschend echte Videos zu produzieren, ist man natürlich auch weniger gewappnet, diese zu identifizieren im Ernstfall. Andererseits würde ich sagen, dass eben in unserer modernen Welt diese Themen mit einer steigenden Häufigkeit vorkommen und immer wieder neue Themen gibt, wo man sagt, da muss man jetzt aber eingearbeitet sein, das ist ein wichtiges aktuelles Thema. Und darum würde ich da auch eher einen Schritt zurückgehen und sagen, der wirkliche Future Skill oder die relevante Kompetenz ist die Fähigkeit, sich schnell in neue Themengebiete einzuarbeiten und sich das eben dann anzueignen, wenn es für einen persönlich relevant wird. Und auch da, um wieder darauf zurückzukommen, das kritische Einordnen von Informationen nach Quellen. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht unbedingt so wichtig, dass ich im Detail verstehe, wie der Klimawandel, wie der Treibhauseffekt funktioniert, sondern dass ich weiß, dass welche Quellen darüber ich vertrauen kann und welchen Quellen darüber ich nicht vertrauen kann. Ich muss ja zum Beispiel auch nicht selber exakt wissen, wie ein Stromkreislauf funktioniert, um trotzdem davon zu überzeugt zu sein, dass der Sicherungskasten in meiner Wohnung eine gute Idee ist. Und da haben Experten gesagt, den brauche ich und ich vertraue den Experten, ohne im Detail nachvollziehen zu können, warum. Und darum würde ich sagen, ja und nein. Also es hilft, sich mit diesen Themen auszukennen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich würde schon grob in der Trennung zwischen Skills und Wissen bleiben. Und dann wäre es eher Wissen.
Ja, macht total Sinn. Also dann geht es mehr darum, wirklich das Expertenwissen eben auch zu finden, zu identifizieren, abzugleichen, um sich dann schnell eben in die Materie einzudenken und dabei dann aber wahrscheinlich nur so ein gewisses grobes Level meistens auch nur zu erreichen, weil, wie du schon sagst, ich muss jetzt auch nicht komplett den Treibhauseffekt erklären können, kann ich auch gar nicht, muss ich zugeben. Okay, dann haben wir ja schon sehr klar skizziert, worauf es ankommt. Aber wenn man nun möchte, dass Kinder und Jugendliche diese Future Skills bestmöglich beherrschen, da fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, wozu? Also, was ist das Ziel des Ganzen? Geht es jetzt eher darum, dass sie dann, wie ich das ja auch schon so am Anfang ein bisschen gesagt habe, dass sie fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden und damit relevant für die Wirtschaft sind? Oder geht es eher darum, ihnen zu helfen, sich zu ganz allgemein selbstbestimmten Individuen zu entwickeln? Oder geht es um die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft als Ganzes? Also man kann da sich ja ganz viel vorstellen. Worum geht es eigentlich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das unterscheidet sich auch ein bisschen zwischen den Akteuren. Also wen man jetzt speziell fragt oder wer diese Future Skills konzeptualisiert oder aufgelistet hat. Man sollte natürlich hoffen, oder es wäre sehr schön, wenn diese Ziele sich zu großen Bereichen überlappen. Das heißt, wenn das Wissen und die Skills, die uns fähig für den Arbeitsmarkt machen, uns auch gleichzeitig zu selbstbestimmten Individuen dazu verhelfen, zu selbstbestimmten Individuen zu entwickeln. Ich habe mich jetzt bisher sehr an dem Framework der OECD orientiert. Die OECD ist natürlich relativ stark wirtschaftlich orientiert, hat aber auch ein Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe. Generell könnte man, glaube ich, auch nochmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, welche Ziele Bildung unabhängig von Future oder klassischen Skills generell hat. Da gibt es ja schon erst einmal das primäre, naheliegende, auch schon von dir genannte Ziel, dass es die Steigerung des Marktwerts der Arbeitskraft ist. Das heißt, Leute, die das Bildungssystem durchlaufen, deren Arbeitskraft ist danach mehr wert auf dem freien Markt als vorher. Es gibt aber auch das stark humanistische Prinzip, was, glaube ich, durch Humboldt geprägt wurde, was sagt, Bildung ist ein Selbstzweck. Es muss gar keinen Grund geben, um Bildung zu erreichen, sondern prinzipiell das Ansammeln von Wissen, das Bilden ist wertvoll an sich, ohne dass damit ein bestimmter Zweck erzielt wird, was ich persönlich eine sehr sympathische Konzeptualisierung finde. Und ich glaube, viele Leute, die sich zur Wissenschaft hingezogen werden, das auch teilen würden, dass da irgendwie ein prinzipiell eigener Mehrwert darin ist, Wissen anzusammeln. Aber es gibt auch das vielleicht eher etwas neuere Ziel, eben das Bildung zum autonom agierenden Bürger oder Bildung auch als Mittel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme. Wenn man jetzt, wie von dir angesprochen, sagt, irgendwie ein starker Populismus in der Politik, wie kann die Bildung dagegen vorbeugen, was können wir dagegen tun? Und auch das ist natürlich wieder in einer gewissen Hinsicht zweckgebunden, also geht weg von dem humanistischen Ansatz der Bildung als Selbstzweck, ist aber etwas breiter gefasst oder auch etwas langfristiger gedacht, könnte man sagen, als die bloße marktwirtschaftliche Verwertbarkeit, sondern da geht es auch darum, das gesellschaftliche System, wie wir es jetzt haben, zu schützen und zu reproduzieren.
Ja, also mir ist das auch sehr sympathisch, Bildung als Selbstzweck, das muss ich sagen, also das erschließt sich mir einfach auch, also dass man es offen lässt. Man muss gar nicht alles mal zweckgebunden haben, sondern mal schauen, was draus kommt. Es ist auf jeden Fall gut, dass die Menschen gebildet sind und dann wird schon was Gutes auch draus entstehen. Diese Überzeugung habe ich definitiv auch. Aber man sieht ja trotz allem eben, wie du das auch skizziert hast, dass da klar sich Dinge auch überlappen. Also jemand, der seinen Marktwert als Arbeitskraft gesteigert hat, der hat sich auch als Individuum selbstständiger aufgestellt und hat dann mehr Möglichkeiten. Und gleichzeitig, Wirtschaft ist auch immer Teil von Gesellschaft. Das heißt, man muss auch das große Ganze sehen. Gesellschaft wird sich weiterentwickeln. Von daher, alle drei Punkte, glaube ich, sind wichtig und sind relevant im Zusammenhang. Nun arbeitest du ja als Wissenschaftler auch stark daran, wie man denn Skills und heute eben auch Future Skills wissenschaftlich erfassen kann. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen erklären, wie das genau funktioniert?
Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich genau der Bereich, in dem ich selber forsche. Eine ganz grobe Skizze, wie man solche etwas komplexeren Fähigkeiten erfasst, ist, dass wir im ersten Schritt ein Szenario kreieren. Und in dem Szenario gehen wir davon aus, dass die Bewältigung oder Navigation dieses Szenarios bestimmte Fähigkeiten erfordert. Das könnte im simpelsten Fall einfach ein Multiple-Choice-Test sein, wo wir davon ausgehen, um die richtige aus diesen 5 Antworten auszuwählen, brauche ich ein gewisses Hintergrundwissen, ansonsten könnte ich das nicht. Das kann aber auch eine komplexere Aufgabenstellung in einer simulierten oder sogar der realen Welt sein. Das Wichtige ist, dass wir davon ausgehen, um diese Aufgabe zu bewältigen, brauche ich ein gewisses Wissen oder eine gewisse Fähigkeit. Im zweiten Schritt überlegen wir uns dann Indikatoren, die für eine erfolgreiche Navigation oder Bewältigung dieser Aufgabe sprechen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Multiple-Choice-Test haben, wiederum wäre das ganz simpel, der Indikator ist, wurde die richtige Antwort angekreuzt oder nicht. Wenn wir jetzt eine komplexere Aufgabenstellung haben, ein Beispiel aus einem Projekt in unserer Abteilung ist, da werden Teilnehmende gebeten, etwas zu recherchieren. Und dann könnte zum Beispiel auch ein Indikator sein, wie lange verbringen sie auf der ersten Seite der Suchergebnisse. Also wenn ich in der Suchmaschine meiner Wahl eine Frage stelle, kann ich direkt auf das erste Ergebnis klicken oder ich kann erstmal ein bisschen warten und mir die verschiedenen Ergebnisse angucken, bevor ich mich entscheide, auf welches ich danach klicke. Sowas könnte auch ein Indikator für die erfolgreiche Bewältigung oder Navigation dieser Aufgabe sein. Und das heißt, nachdem wir dann möglichst mehrere dieser Indikatoren gebildet haben, welche für uns dafür sprechen, dass die Aufgabe erfolgreich navigiert wurde, dann spezifizieren wir ein sogenanntes Messmodell. Und das spezifiziert den angenommenen Zusammenhang zwischen der dahinterliegenden Fähigkeit, welche wir probieren zu messen. In dem Fall könnte man jetzt sagen, es wäre Recherchefähigkeit. Und dem tatsächlichen Indikator, wie viele Millisekunden vergehen, bis eine Person auf eine dieser Seiten klickt. Und nachdem wir dann dieses Messmodell spezifiziert haben, müssen wir als letztes noch einen sogenannten, sozusagen einen Überprüfungsschritt, die Validierung der Interpretation der Ergebnisse vornehmen. Bisher ist das ja alles erstmal sozusagen nach unserem besten Wissen und Gewissen. Wir glauben, dass das ein Indikator für die erfolgreiche Bewältigung ist. Wir glauben, dass dieser Indikator so im Zusammenhang mit der Fähigkeit steht. Und zu guter Letzt müssen wir das noch dadurch durch irgendwelche meistens durch irgendwelche anderen Maße. Das heißt, wir gehen davon aus, Zum Beispiel Personen mit einem gewissen Hintergrund, einer gewissen Berufsgruppe sollten besser recherchieren können. Diese sollten dann auch in unserem Test besser abschneiden. Oder auch Personen mit einer höheren Grundintelligenz, Personen mit einem höheren Bildungsniveau. Oder wir überlegen uns irgendwelche Zusammenhänge, von denen wir davon ausgehen, dass sie wahr sind, wenn die Aufgabe, die wir gestellt haben, wirklich das misst, was sie messen soll. Und überprüfen dann auf die Art die Interpretation der Ergebnisse.
Ja, alles sehr nachvollziehbar. Kannst du es vielleicht auch nochmal an einem Beispiel darlegen? Du hattest ja eben auch schon mal genannt, so die kritische Online-Recherche, ein wichtiger Bestandteil ja eben auch für Future Skills, wie ihr das messt.
Genau, das ist tatsächlich leider nicht in dem Projekt, in dem ich selber arbeite, aber in einem anderen Projekt unserer Abteilung. Dort werden verschiedene Aufgaben, die eine Recherche im Internet benötigen, gestellt. Ja. Ein Beispiel zum Beispiel geht darum, ob Funkmasten gesundheitsgefährlich sind, wenn man in der Nähe eines 5G-Funkmastes wohnt. Und dazu wird man verschiedene Informationen von verschiedenen seriösen Quellen im Internet finden. Und es wird sich dann nicht nur die tatsächliche Lösung der Aufgabe, also welche Antwort die Teilnehmenden abgeben, sondern eben das Verhalten angeschaut. Das Beispiel, was ich eben genannt hatte, wie lange verbleiben sie auf der ersten Seite der Suche, bevor sie auf etwas anklicken, aber auch wie viele verschiedene Seiten gucken sie sich an, bevor sie ihre Gesamtlösung abgeben. Informationen aus wie vielen Quellen finden sich auch in der Gesamtlösung wieder, wie seriös sind die Quellen, die sich angeguckt wurden. All das sind verschiedene Aspekte, welche in das Gesamtkonstrukt der, wenn wir es mal Recherchefähigkeit nennen wollen, hineinfließen. Und diese werden dann in ein gemeinsames Messmodell gepackt, um zu prüfen, ob es überhaupt eine einheitliche Fähigkeit ist. Also das ist ein weiterer Punkt. Wir sprechen jetzt einheitlich von Recherchefähigkeit, aber eventuell ist das Auffinden von Informationen und das Bewerten von Informationen, vielleicht sind das zwei verschiedene Fähigkeiten. Und all das sind Fragen, die wir anhand dieser Untersuchungen probieren zu klären. Und generell gibt es da ein bisschen einen Zwiespalt zwischen sogenannter interner und externer Validität. Das heißt, je näher wir probieren, an der echten Welt zu sein, mit sogenannter externer Validität, desto schwerer wird es für uns, das tatsächliche Verhalten zu kontrollieren und Indikatoren zu bilden, die eindeutig sind. Wieder an dem Beispiel, wenn wir Personen einfach selber frei im Internet recherchieren lassen, eventuell verbringt jemand sehr, sehr lange auf der ersten Results-Seite der Suchmaschine, aber nicht, weil er oder sie sich wirklich die Ergebnisse anguckt, sondern weil er oder sie aus dem Fenster guckt oder nebenbei etwas anderes macht. Und je weniger wir das Szenario tatsächlich kontrollieren, desto schwerer wird es für uns, dass die einzelnen Indikatoren wirklich das aussagen, was sie sollen. Weswegen auch klassischerweise in der Psychometrie oder in dem Messen von Fähigkeiten meistens eher geschlossene, kontrollierte Antwortformate verwendet werden, wie Multiple Choice oder spezifische Aufgaben, für die es richtige oder falsche Lösungen gibt. Aber gerade am Beispiel der Future Skills ist es sehr schwer, so etwas wie Recherchefähigkeit oder modellbasiertes Problemlösen oder auch Selbstregulation mit einem geschlossenen Antwortformat in einer Multiple Choice Aufgabe abzufragen. Und darum müssen wir uns da so ein bisschen aus dem gewohnten, ich nenne es jetzt mal Laborkontext, stark kontrollierten Kontext hinausbewegen, was das Ganze natürlich herausfordernd, aber aus einer wissenschaftlichen, messtheoretischen Sicht super spannend macht. Und
ja, das hast du auch gut dargelegt, weil ich finde es auch spannend. Man sieht einfach, dass ihr euch, dass es erstmal schwer ist, das wirklich genau und auch valide zu erheben, dass ihr euch da aber auch sehr weitreichende Gedanken zu macht. Und dass dann letztlich eure Messmethoden auch sehr ausgefeilt sind, wie man eben solche Skills bestmöglich erfassen kann. Kann man denn auf der Grundlage solcher Messungen nach jetzigem Stand denn auch schon Aussagen dazu machen, wie so der Stand der Future Skills unter deutschen Kindern und Jugendlichen ist?
Ja, für eine wirklich starke Aussage kommt die Frage leider ein ganz bisschen zu früh, da die Ergebnisse des PISA 2025-Zyklus, in welcher das wirklich als innovative Domäne miterfasst wurde, noch nicht allgemein zugänglich sind, darum kann ich dazu noch nichts sagen. Es gibt aber zum Beispiel die ISILS-Studie, International Computer and Information Literacy Study, in welcher auch Computational Thinking, in meinem Kopf etwas sehr Ähnliches wie das modellbasierte Problemlösen, mit abgefragt wurde, aber auch generell Umgang mit Informationstechnologien, Umgang mit computerisierten Tools und Ähnliches. Da lag Deutschland im Durchschnitt der teilnehmenden Länder, was jetzt für deutsche Verhältnisse nicht schlecht ist, wenn man ansonsten an die PISA-Ergebnisse oder Ähnliches geht. Allerdings finde ich immer den Vergleich zwischen den Ländern gar nicht unbedingt so spannend, da das Ziel ja nicht ist, besser als andere Länder zu sein, sondern gut genug zu sein, um sich mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen zu können. Und da muss man sagen, es wurden vorher von der Studie fünf verschiedene Kompetenzstufen definiert. Und es gab von der EU das angesagte Ziel, dass bestenfalls nur 15% der Bevölkerung eines Landes in den untersten beiden Kompetenzstufen ist. Die unterste Kompetenzstufe wäre dabei einfach gar kein Problem lösen, keine Interaktion mit der Aufgabe, komplette Überforderung. Und die zweitunterste ist, dass kein strukturiertes, selbstreguliertes Problemlösen möglich ist, sondern Problemlösen nur möglich ist, wenn die einzelnen Schritte genau detailliert vorgegeben sind, sozusagen Lösen nach Anleitung. Und dieses Ziel sind 15% gewesen und in Deutschland waren es in der letzten Erhebung 41% der Teilnehmenden, die in den untersten beiden Kompetenzstufen sind.
Oha.
Und generell zeigt sich da eine sehr hohe Varianz. Also in Deutschland gibt es sehr viele Kinder, die sehr, sehr gut mit digitalen Tools umgehen können, starkes Computational Thinking und Computer Literacy aufweisen, aber eben auch 41%, welche sich in diesen untersten beiden Kompetenzstufen befinden. Also einfach eine sehr große Bandbreite an Fähigkeiten, die da gefunden wurden.
Ja, dann können wir ja mal sehr gespannt sein, erstmal auf die nahenden neuen PISA-Ergebnisse, aber dann auch die etwas später folgenden neuen Befunde aus der ICILS-Studie, wo ja das DIPF dann in Deutschland auch einen ganz zentralen Part hat. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich nehme von deinen Ausführungen jetzt schon mal mit, dass Deutschland, zumindest bei dem Computational Thinking, eher durchschnittlich beziehungsweise nicht so gut abgeschnitten hat. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, müsste man dann nicht diese Befähigung in Deutschland noch besser fördern?
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich auch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dafür bräuchte man auch gar nicht groß noch weitere Ergebnisse abwarten oder ehrlich gesagt sogar überhaupt Ergebnisse. Denn wenn man als Entscheidungsträger fest davon überzeugt ist, dass das die relevanten Skills der Zukunft sind, selbst wenn ein Land dann schon gut in denen abschneiden würde, wenn es die relevanten Skills der Zukunft sind, dann ist mehr eventuell besser und dann sollte man diese trotzdem noch weiter fördern, selbst wenn sie im internationalen Vergleich bereits okay oder gut wären, wäre zumindest meine Überzeugung. Natürlich sind solche Sachen nicht umsonst, also Reformen des Bildungssystems kosten Geld und auch Unterrichtszeit ist eine begrenzte Ressource, also Unterrichtszeit, die ich auf Future Skills verwende, verwende ich nicht auf irgendwelche anderen, eventuell als veraltet angesehenen Kompetenzen, also auch das ist oft aus Entscheidungsträgersicht nicht so einfach, aber ich würde sagen, ja, das ist wichtig. Und gerade wenn man auch irgendwie an das Konzept der Selbstregulation oder des selbstregulierten Lernens denkt, lässt sich da ja eventuell auch eine verstärkende Funktion für andere Themenbereiche erwarten. Also wenn man Unterrichtszeit oder Bildungsressourcen in Förderung des selbstregulierten Lernens investiert, könnte ich mir gut vorstellen, aber das ist jetzt auch eine persönliche Meinung von mir, ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Studien dazu parat, dass das eben auch positive Effekte auf andere Basiskompetenzen, andere Future Skills hat, weil eben die Lernende dazu befähigt werden, ihren eigenen Lernprozess besser zu steuern. Also aus meiner Sicht wäre das sehr, sehr lohnenswert, da mehr Fokus drauf zu legen.
Ja, absolut. Und ich meine, Fördern der Selbstregulationskompetenzen, das ist auch schon von anderer Stelle oft gefordert worden, dass dort ein verstärktes Augenmerk drauf gelegt wird, weil genau wie du skizzierst, eben auch sehr viel davon abhängt. Und ja, und wir haben ja eben auch schon besprochen, dass man ja durchaus auch darüber nachdenken kann, sag ich mal, das Verhältnis des Förderns von Skills und Wissen ein wenig neu zu tarieren. Aber was für Möglichkeiten gibt es denn mal so ganz konkret in der Schule, aber auch in Kitas oder an außerschulischen Lernorten oder in der Familie, um Future Skills zu fördern?
Sehr gute Frage. Das ist leider der Punkt, wo ich als Experte für die Messung etwas überfragt bin. Also bestenfalls hätte man da jemand jetzt noch zusätzlich aus der Unterrichtsforschung. Meinung dazu habe ich natürlich trotzdem. Es wäre jetzt aber dann eher mein Ad-hoc-Empfinden. Ich
Ja, sehr
denke,
gerne.
dass ich aber wirklich nicht weiß, was in der Schule bereits schon gemacht wird. Also es kann sein, dass ich jetzt Sachen sage, das wäre schön, wenn es gemacht wird und eine Person aus der Unterrichtsforschung würde sagen, das sei schon längst Standard. Aber generell würde ich sagen, im Schulkontext, dass mehrschrittige Probleme selbstständig gelöst werden und es nicht so sehr das Vorgeben von einzelnen Aufgabenschritten passiert, sondern eher eine größere Aufgabenstellung präsentiert wird und Schülerinnen und Schüler können sich dann bei Bedarf an einzelnen Stellen Hilfe suchen, wenn sie nicht wissen, welches der nächste Schritt ist, aber eben das selbstständige Lösen von mehrschrittigen Problemen. Und oder auch das zumindest temporär nebeneinander stehen lassen von widersprüchlichen Informationen, dass nicht direkt aufgelöst wird, das ist die richtige Lösung oder das ist das, worauf wir uns jetzt als Klasse einigen, sondern dass noch mehr damit gelernt wird, einfach mit Widerspruch umzugehen, ohne dass man sich unbedingt auch direkt eine Meinung schaffen muss, das ist die richtige Lösung, das ist die falsche Lösung. In Fällen, wo es eine objektiv richtige und falsche Lösung gibt, ist es natürlich wünschenswert, dass das früher oder später auch aufgelöst wird, aber so ein bisschen der Umgang mit Unsicherheit könnte dadurch gefördert werden. Außerhalb des Schulkontexts hätte ich noch gedacht, dass so im Kontext Familie und Peers ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für, es wird oft im Fachkontext Epistemic Humility, mir fällt jetzt gerade keine gute deutsche Übersetzung, aber so ein bisschen eine Unsicherheit über das eigene Wissen und die Konzeptualisierung, dass Vertrauen und Wissen nicht unbedingt binär ist. Das heißt, wenn ich eine Information bekomme, dann ist die nicht, muss ich nicht ein klares Urteil darüber haben, ob die richtig oder falsch ist oder ob ich der glaube, sondern ich kann auch bis zu einem gewissen Grad daran glauben oder ich kann eine Sache für wahrscheinlich halten, aber mir nicht ganz sicher sein und das eben weg von diesem schwarz-weißen wahr und falsch, ich glaube daran, ich glaube nicht daran denken und eben ein bisschen mehr Raum für Unsicherheit auch im alltäglichen Sprachgebrauch und Denken geschaffen wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist. Aber wie gesagt, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, persönliche Einschätzung von mir.
Ja, ist ja trotzdem interessant und ich bin ganz, ganz froh, ehrlich gesagt, weil es mir so geht, auch in der eigenen Erziehung, dass ich das auch versuche, meinen Kindern so ein bisschen mitzugeben, ne? Dass sie nicht die Dinge nicht so für so absolut nehmen und das durchaus auch ein bisschen eben unsicher belassen, genau wie du das skizziert hast. Und dann hoffe ich mal, dass sie damit ganz gut aufgestellt sind. Dann jetzt auch vielleicht mal nicht aus der systematischen, wissenschaftlichen Perspektive, aber hast du schon mal auch ein Beispiel erlebt, wo jemand gut oder wo etwas gut gefördert wird, dass sich Future Skills ausbilden?
Ja, auf jeden Fall. Auch eher auf der Ebene von Einzelbeispielen. In einem anderen Projektkontext hatten wir mit Lehrkräften zu tun zum Thema Large Language Models oder AI im Unterrichtsgeschehen und da war ich beeindruckt von einer Lehrkraft, die wirklich aktiv schon mit Grundschulkindern kritischen Umgang mit künstlichen Intelligenzsystemen, Large Language Models geübt hat, indem sie zum Beispiel das Modell eine Geschichte zu gemalten Bildern hat schreiben lassen und dann verglichen haben zu merken, mit demselben Prompt, also demselben Input, den man dem KI-Modell gegeben hat, kamen ganz unterschiedliche Geschichten raus. Was bedeutet das dann für die Vertrauenswürdigkeit des Ganzen? Warum gefallen uns manche besser als schlechter? Und auf diese Art spielerisch einen reflektierten, kritischen Umgang mit AI-Modellen bereits in der Grundschule geübt hat. Das fand ich sehr beeindruckend als gutes Beispiel. Aus der eher systemischen Perspektive, wo es gut gemacht wird, ist es wie gesagt leider für PISA zu früh, aber aus der ISIL-Studie könnte man sagen, man kann mal die Augen auf Tschechien oder Dänemark werfen, an Ländern, die nicht zu weit weg sind und die deutlich besser abgeschnitten haben, beziehungsweise ganz oben abgeschnitten haben. Das heißt, so aus einer Schulsystemperspektive könnte man schauen, was ist in diesen Ländern anders als bei uns? Woran könnte es liegen, dass die so viel besser abschneiden? Was könnte man da eventuell übernehmen? Aber auch da, ich bin leider kein Experte für Schulentwicklung oder die systemische Perspektive. Es wirkt nur für mich naheliegend, dass wenn es Länder gibt, die sehr viel besser abschneiden, dass da vielleicht auch irgendwas im Schulsystem besser läuft.
Absolut, das macht Sinn. Mir würde jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal interessieren, als persönlicher Blick vielleicht auf dich, gibt es denn Bereiche von Future Skills, wo du dich selbst ganz gut aufgestellt siehst oder andere, wo du vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf empfindest?
Ja, definitiv. Gerade im Bereich der Selbstregulation merke ich regelmäßig, dass da auch bei mir noch großer Verbesserungsbedarf besteht. Obwohl ich sagen würde, ich habe ein ganz gutes Bewusstsein für die Problematik, verliere ich regelmäßig Zeit und Energie an Scrollen auf Social Media oder ähnliche Aktivitäten, ohne dass ich mir jetzt aktiv gesetzt hätte, oh ja, jetzt möchte ich gerne 20 Minuten auf Instagram verbringen, sondern es passiert einfach automatisch aufgrund eines Mangels an Selbstkontrolle oder Selbstregulation. Und das bei mir so zu merken als Person, die sich doch irgendwie als eigentlich relativ reflektiert empfindet und die ein Bewusstsein für die Problematik hat, macht mir große Sorgen, wie das gerade bei Kindern und Jugendlichen aussieht, die für die das A noch deutlich stärker normalisiert ist, Zeit auf Social Media zu verbringen und B auch einfach entwicklungsbedingt noch nicht unbedingt die Selbstregulation und das Bewusstsein dafür mitbringen, was da eigentlich gerade passiert. Also, das würde ich sagen, ist eine große Baustelle, an der ich regelmäßig bei mir arbeite und als auf jeden Fall aufbaufähig empfinden würde. Andererseits, wo ich mich eher gut aufgestellt sehe, wäre jetzt die kritische Integration von Informationen. Das war mir schon immer sehr wichtig. Ich hätte es jetzt eine gesunde Skepsis genannt gegenüber fast allem, was einem gerade im Internet so auftaucht. Wobei man auch da vorsichtig sein muss, zu trennen zwischen einer generellen Skepsis und einfach nichts mehr zu glauben und wirklich guter Distinktionsfähigkeit zwischen echten und falschen Informationen. Und auch da merke ich, dass ich eventuell teilweise in Ersteres abdrifte und eher eine generelle Skepsis an den Tag lege und einfach ohne mehrfaches Nachprüfen gar nichts mehr glaube, was ja auch eigentlich nicht unbedingt wünschenswert ist. Aber wie schaut es bei dir aus mit Future Skills?
Ja, also ich muss sagen, da haben wir viel gemein. Also ich glaube auch, dass es mir ganz gut gelingt, kritisch mit verschiedenen Informationen umzugehen und auch eine gute Recherche zu betreiben. Ich habe ja auch einen gewissen journalistischen Hintergrund. Das heißt, ich habe Recherche so ein bisschen auch von der Pike auf gelernt und angewendet. Und ich empfinde das jetzt auch so eigentlich nur als einen Schritt in eine etwas erweiterte Informationswelt mit neuen Tools und neuen Möglichkeiten. Aber das eigentliche Skill bleibt das gleiche. Und ich hatte immer dann auch diese gewisse Skepsis, aber es hat dann eben nicht in sowas Grundsätzliches übergeschlagen. Und ich habe versucht, eben aus verschiedenen Informationsquellen auch immer eine gute, kompakte Kerninformation rauszufiltern und auch zu vermitteln. Daher glaube ich, dass ich da heute auch noch ganz gut aufgestellt bin. Aber eben wie bei dir auch, was die Selbstregulation angeht, eben gerade der vernünftige Umgang auch mit den digitalen Medien und den digitalen Tools, ja, das mache ich auch nicht immer optimal. Verbringe ich auch viel zu viel Zeit teilweise mit meinem Handy und bin da eben leider auch Beispiel für meine Kinder. Da muss ich also immer mich wieder auch zur Raison rufen, dass ich das nicht übertreibe, dass sie auch sehen, auch der Papa übertreibt es da nicht, dass sie selbst das eben auch nicht so übernehmen. Aber ja, es führt leider auch nichts daran vorbei. Auch meine Kinder nutzen natürlich digitale Medien inzwischen sehr stark. Ist ja auch Teil unserer Welt. Ja, also für dich, was dich angeht, kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, das Aufbereiten dieser komplexen Thematik hast du sehr gut beherrscht. Denn ich weiß jetzt wirklich
Dankeschön.
deutlich, ja, gerne, das absolut. Ich fühle mich jetzt gut informiert. Ich weiß jetzt mehr dazu, auf welche Fähigkeiten es in Zukunft ankommt. Und ich hoffe sehr, dass unsere HörerInnen auch einiges mitnehmen aus diesem Podcast. Und ja, daher kann ich nur sagen, es hat mich sehr gefreut, dass du heute unser Gast warst. Und dafür vielen Dank und bis bald.
Auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.